Deutschlandfunk.
Zürich, 27. Mai 2015. Es ist früh am Morgen, als Polizisten das Nobelhotel Borolak betreten. Das Hotel liegt direkt am Wasser. Die Lobby sagt, hier wohnt das Geld. Genau der richtige Ort für Dutzende FIFA-Funktionäre. Sie schlafen hier, weil in wenigen Tagen in der Stadt der FIFA-Kongress stattfindet. Aber an diesem Morgen werden 7 von ihnen verhaftet. Polizisten führen sie nach draußen. Hotelangestellte versuchen mit Bettlaken, ihre Gäste vor den Blicken der Öffentlichkeit abzuschirmen. Die Bilder gehen trotzdem um die Welt.
It's the largest corruption scandal in the history of football's world governing body FIFA.
Wenige Tage vor dem FIFA-Kongress sind 7 führende Funktionäre des Weltfußballverbandes festgenommen worden.
This is the result of a 3-year-long FBI investigation to the people who run the world's most popular and lucrative sport, soccer, including top officials in the US.
Die Nachricht erreicht auch schnell den Mann, der zu diesem Zeitpunkt noch an der Spitze der FIFA steht. Sepp Blatter. Immerhin, er wacht an diesem Morgen ohne Polizisten im Schlafzimmer auf.
Da ich ja immer sehr früh aufstehe und um 7 Uhr schon in meinem Büro war, aber ich habe schon in den Nachrichten etwas gehört, dass da etwas nicht stimmt.
Blatter fährt dann zur FIFA-Zentrale. Auch seine führenden Mitarbeiter versammeln sich. Es herrscht Krisenstimmung.
Wir haben uns gefragt, ja, was ist denn da los? Das war so überraschend. Also wir hatten nichts gewusst.
Deswegen jetzt umso wichtiger Schadensbegrenzung. Dafür schickt Blatter seinen Sprecher Walter Di Gregorio vor die Presse. Und der sagt wenige Stunden nach der Razzia diesen bemerkenswerten Satz.
This for FIFA is good. It is not a nice day and as you know we have other things to do as well. But in other words, it's also a good day.
Da werden 7 FIFA-Funktionäre verhaftet und das soll ein guter Tag sein? Hört sich schräg an, spiegelt aber die Stimmung in Teilen der FIFA-Belegschaft gut wider. Das erzählt uns Alexander Koch, damals im Kommunikationsteam von Di Gregorio. Ihr kennt ihn schon aus der ersten Folge.
Also wir haben uns diebisch gefreut, dass endlich mal jemand denjenigen auf den Schlips tritt, die uns auch die ganze Zeit geärgert haben.
Koch ärgert sich damals über die Selbstbedienungsmentalität, die bei einigen Mitgliedern des FIFA-Exekutivkomitees vorherrscht. Er hat das Gefühl, die Funktionäre kommen vor allem nach Zürich, um Tagungsgeld und Geschenke einzusacken. Und ihr habt schon in Folge 1 gehört, da sitzen tatsächlich nicht die integersten Leute drin. Das war so offensichtlich, Koch hat da auch mit Sepp Blatter ganz offen drüber geredet.
Da habe ich ihm gesagt, also da bei diesen Exco-Mitgliedern, ich meine, da sind doch so viele Halunken dabei, da habe ich irgendwie gesagt, da kann man doch höchstens der Hälfte trauen. Und da sagte er zu mir, Alexander, was glauben Sie denn, wie vielen der Exco-Leute ich trauen kann? Und dann habe ich schnell so gedacht, Beckenbauer, Platini, habe ich gesagt, ja, 5, 6. Er hat gesagt, nein, einem einzigen. Und selbst da bin ich mir nicht sicher.
Willkommen bei der FIFA. Das ist Behind the Games Gianni Infantino. Folge 2, abgehoben. In dieser Folge geht es darum, wie Gianni Infantino es geschafft hat, 2016 zum FIFA-Präsidenten gewählt zu werden, obwohl eigentlich ein anderer für diesen Posten vorgesehen ist. Es geht um Intrigen, Ermittlungen und einen ominösen Flug in die USA, in das Land, das 2026 die Fußball-WM ausrichten wird. Was vielleicht kein Zufall ist. Ich bin Matthias Friebe und zusammen mit meinem Kollegen Maxi Rieger erzählen wir euch noch einmal die Geschichte von Gianni Infantino bei der FIFA. An dem Tag, als die Razzia in Zürich stattfindet, arbeite ich auch schon für den Deutschlandfunk in der Sportredaktion. Ich bin ziemlich überrascht, als ich die Bilder aus Zürich sehe. Aber ich bin damals noch längst nicht so tief drin, in den Untiefen der FIFA, anders als Thomas Kistner. Ihr kennt ihn schon aus der ersten Folge. Thomas ist Investigativjournalist und recherchiert seit Jahrzehnten zur FIFA. Für diesen Podcast haben wir uns zusammengesetzt und sind all seine Recherchen nochmal durchgegangen. Thomas erzählt, er ist nicht überrascht, als in Zürich die Handschellen klicken.
Für mich war die Frage nur, wann es passiert, in welcher Form es passiert. Und man hat ja auch ein bisschen Kontakte zu internationalen Behörden aufgebaut. Man hat sich für diesen Kongress entschieden, weil man noch ein bisschen mehr Vorlauf hatte im Umgang mit den Schweizer Behörden. Und auch, weil beim Kongress praktisch ganz sicher ist, dass mehr oder weniger alle da sind.
Und um was genau ging es damals eigentlich?
Korruptionsvorwürfe in jedweder Schattierung. Zum einen sollen sie, und hatten sie natürlich auch, über viele Jahre hinweg Schmiergelder kassiert haben im Kontext mit TV-Rechtevergaben und Sponsoring-Aktivitäten, die beliebten Kickback-Zahlungen, also man gibt einer Marketingagentur die Rechte zu einem Vorzugspreis, besser als die Konkurrenz. Und diese Agentur zahlt dann diskret über, im Falle FIFA, überwiegend Liechtensteiner Firmen Schmiergelder zurück. Davon profitieren dann beide Seiten. Und natürlich auch um das Stimmverhalten bei der Fußball-WM-Vergabe im Jahr 2010 an Russland und Katar. Das waren die Kernvorwürfe und daraus hat sich dann die FIFA-Gate-Affäre entwickelt.
Es sind vor allem das FBI und die amerikanische Steuerbehörde, die damals für die Ermittlungen zuständig sind und ja auch einiges aufdecken. Das alles unter der Leitung von Loretta Lynch, der damaligen US-Justizministerin. Am Tag der Razzia erklärt sie der FIFA praktisch den juristischen Krieg.
Die Funktionäre sollten die Regeln des Spiels befolgen, sollten für ehrlichen Fußball stehen und die Integrität des Spiels schützen. Stattdessen haben sie den Weltfußball korrumpiert, für ihre eigenen Interessen, um sich selbst zu bereichern. Das US-Justizministerium ist entschlossen, diese Praktiken zu beenden, die Korruption zu beenden und die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen.
Thomas, die Amerikaner wollten der FIFA also den Allerwertesten aufreißen. War das Rache für die Niederlage gegen Katar um die WM 2022?
Es war Rache, absolut. Es war aber auch eine Sicherstellung, dass man künftig in diesen großen Sportarten Fußball und auch Olympische Spiele hier die Number One ist. Denn es fällt ja auf, dass die USA nicht nur die Fußball-WM 2026 an Land gezogen hat, sondern auch 2028 die Olympischen Sommerspiele in Los Angeles.
Im Mai 2015 sind die USA also ein wichtiger Player. Und sie bleiben es auch in den folgenden Tagen und Monaten.
There can be no place for corruption of any kind.
Trotz der Verhaftung, Sepp Blatter gibt nicht auf. Der FIFA-Kongress findet zwei Tage danach statt und Blatter stellt sich erneut zur Wahl.
Die nächsten Monate werden nicht einfach werden für die FIFA. Es werden schlechte Nachrichten kommen, aber es ist nötig, das Vertrauen in unsere Organisation wieder aufzubauen. Lasst dies einen Wendepunkt sein.
Nach dieser Rede wird Blatter tatsächlich nochmal wiedergewählt. Aber er bekommt die Macht der USA zu spüren, nicht nur vom Justizministerium. Unter den FIFA-Sponsoren sind einige große US-Konzerne. Die zahlen viel Geld, bekommen in diesen Tagen als Gegenwert aber nur Korruptionsschlagzeilen von der FIFA geliefert. Drei Tage später tritt Sepp Blatter vor die Presse und verkündet, es wird bald Neuwahlen geben und er wird nicht mehr antreten.
Aus diesem Grund werde ich mein Amt auf einem außerordentlichen Wahlkongress zur Verfügung stellen. Die FIFA muss grundlegend umstrukturiert werden.
Nach 17 Jahren als FIFA-Präsident ist die Ära Blatter vorbei. An der Spitze des Weltfußballs herrscht auf einmal ein Machtvakuum. Es scheint vieles möglich. Echte Reformen, eine neue, ehrliche, transparente FIFA. Aber die nächsten Monate werden zeigen, das System FIFA ist stärker. Und ausgerechnet einer, mit dem praktisch niemand gerechnet hat, versteht dieses System am besten. Zu dieser Zeit ist Gianni Infantino immer noch Generalsekretär beim Europäischen Verband UEFA. Er setzt das um, was sein Chef, Präsident Michel Platini, von ihm verlangt. Bei Platini sieht das ganz anders aus. Er will die Nachfolge von Blatter antreten. Der Franzose schreibt im Sommer 2015 an alle FIFA-Mitgliedsverbände: Es gibt Zeiten im Leben, in denen du dein Schicksal in die eigenen Hände nehmen musst. Mehr Pathos geht ja kaum. Michel Platini verspricht ein neues Kapitel, eine neue Art der Führung. Es ist das, was man so sagt als Top-Funktionär. Spätestens jetzt ist er der große Favorit. Seine Wahl eigentlich nur Formsache. Für Infantinos Karriere ist das aber schlecht, erzählt Thomas.
Das hätte bedeutet, dass die UEFA natürlich auch einen neuen Präsidenten bekommen würde. Es wäre immer darauf hinausgelaufen, dass der neue Präsident natürlich den Generalsekretär, also den wichtigsten Mann im Apparat, durch einen Mann seines Vertrauens ersetzt.
Wenn Platini FIFA-Präsident wird, muss Infantino um seinen Job bei der UEFA bangen. Aber Blatter hatte ja schlechte Nachrichten angekündigt. Und die kommen. Anfang Oktober 2015.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Korruptionsaffäre beim Weltfußballverband erreicht ihren vorläufigen Höhepunkt. Die Ethikkommission hat Verbandspräsident Blatter und UEFA-Präsident Platini, einen der bislang möglichen Nachfolger an der FIFA-Spitze, für 90 Tage suspendiert. Die Sperre für nationale und internationale Aktivitäten könne noch ausgeweitet werden, hieß es heute in Zürich. Begründet wurde der Schritt mit den laufenden Ermittlungen der Behörden. Platini will Einspruch einlegen, Blatter verzichtet darauf.
Die zwei mächtigsten Fußballfunktionäre der Welt suspendiert. Auf einen Schlag. Was war da los? Dafür müssen wir ans Ende der 90er Jahre zurückblicken. Platini hilft Blatter damals dabei, FIFA-Präsident zu werden. Was dann passiert, schildern die beiden so. Platini wird Blatters Berater und bekommt dafür ein Millionenhonorar. Beide beschließen diesen Deal per Handschlag. Die FIFA ist damals aber knapp bei Kasse. Also sagt Platini, zahl mir das Geld, wenn du's hast. Ungefähr so, als wenn man einem guten Freund mit Geldproblemen aus der Patsche hilft. 2011 aber verlangt Platini schließlich, dass Blatter die fehlenden 2 Millionen Euro überweist. Und dieses Geld fließt dann tatsächlich von FIFA-Konten an Platini. 4 Jahre später stoßen die Schweizer Ermittler auf diese Zahlung. Und da es keinen schriftlichen Vertrag gibt, sondern eben nur den Deal per Handschlag, leiten sie ein Verfahren ein, weil sie vermuten, dass es sich nicht um Honorare, sondern um Bestechungsgelder handelt. Die Nachricht von diesem Verfahren, sie platzt mitten in den FIFA-Präsidentenwahlkampf. Sepp Blatter glaubt nicht, dass das Zufall ist. Er glaubt, das war eine Intrige. Von dem Mann, den die meisten Fußballfans bis dahin nur als die Losfee von der UEFA kennen.
Und später habe ich dann gesehen, dass er da etwas anderes schon in Vorbereitung gewesen ist. Ich habe dann auch festgestellt, da war ja der damalige Generalsekretär der UEFA, also Infantino. Und Infantino hatte einen Busenfreund von ihm, der existiert immer noch. Der ist Oberstaatsanwalt im Oberwallis in Brieg. Und der hat dann den direkten Draht gemacht mit dem schweizerischen Bundesanwalt, ein Mann mit Namen Lauber.
Okay, also was Blatter meint, Infantinos alter Freund, der Oberstaatsanwalt aus dem Oberwallis, nimmt für ihn Kontakt mit dem Schweizer Bundesanwalt auf. Der heißt Michael Lauber, das ist der Name, den Blatter am Ende erwähnt. Dieser Michael Lauber leitet die Ermittlungen im FIFA-Komplex. Und Blatter vermutet, dass Infantino seinen Freund zu Lauber geschickt haben könnte mit einem Tipp. Da könnte es eine Zahlung von der FIFA an Platini gegeben haben. Aber gab's diese Intrige wirklich oder baut sich Blatter da eine Verschwörungstheorie?
Die Welt ist voller Intrigen und die Welt der Sportpolitik ist eigentlich eine einzige gigantische Intrige. Insofern ist das Daily Business und keine Verschwörungstheorie. So, und plötzlich ziehen die Justizbehörden aus den einigen Terabyte großen Unterlagen genau diese Vereinbarung raus. Also sie haben im wahrsten Sinn des Wortes die Nadel im Heuhaufen gefunden, was per se schon ein Witz ist und das in kürzester Zeit, innerhalb weniger Monate. Und das auch noch aus einem riesigen Haufen, also Millionen, Abermillionen von Unterlagen und Dokumenten, die größtenteils versiegelt waren.
Thomas hält es also für plausibel, dass es diese Intrige wirklich gegeben hat. Das liegt auch daran, es ist bestätigt, dass sich Infantinos alter Schulfreund und der Bundesanwalt, Michael Lauber also, am 8. Juli 2015 getroffen haben. Also nur ein paar Wochen, bevor die Ermittler auf diese Zahlung gestoßen sind. Mit dabei war außerdem der Sprecher von Lauber. Die offizielle Version ist, die drei haben sich über allgemeine strafrechtliche Fragen unterhalten, um die FIFA sei es gar nicht gegangen. Die Aufsichtsbehörde der Schweizer Bundesanwaltschaft hält das aber für unglaubwürdig. Der Bundesanwalt hat viel zu tun. Warum sollte er über sowas Allgemeines mit dem Oberstaatsanwalt aus dem Wallis reden? Und die Aussagen von Lauber und seinem Sprecher klingen in den Ohren der Aufsichtsbehörde, als ob sie sich auf eine gemeinsame Version der Ereignisse verständigt hätten. An Details können sie sich nicht erinnern, sagen sie. Gleichzeitig listet die Aufsichtsbehörde auf, wie Infantino seinen alten Schulfreund zu großen Fußball-Events eingeladen hat. Es werde deutlich, dass sich der Freund auf privater Basis für Infantino engagiert hat.
Also man kann, wenn man der Meinung ist, dass 1 und 1 2 ergibt, nur schlussfolgern, dass bei diesem Treffen erste Fühlungsnahmen zwischen Bundesanwaltschaft und dem Infantino-Lager insgesamt stattgefunden haben.
Das hier ist ein Muster, an das wir uns gewöhnen müssen, wenn wir über Gianni Infantino erzählen. Es gibt Indizien, Merkwürdigkeiten, Puzzlestücke, die gut zueinander passen und eine plausible Geschichte ergeben. In diesem Fall, dass Infantino eine Intrige erdacht hat, um Blatter und Platini loszuwerden und dann selbst das Machtvakuum zu füllen. Was wirklich an diesem 8. Juli besprochen wurde, das wissen wir aber nicht. Vielleicht hatte Infantino auch einfach nur unverschämt viel Glück und die Ermittler haben durch einen großen Zufall genau in den Ordner geguckt, wo die Zahlung von Blatter an Platini vermerkt war. Ob Intrige oder nicht, Blatters Karriere bei der FIFA ist endgültig beendet. Sein eigener Verband sperrt ihn für 6 Jahre für alle Aktivitäten im Fußball.
Ich bin aber dann die FIFA verlassen, weil die Ethikkommission mich suspendiert hat. Dann bin ich aus der FIFA gegangen und habe nachgesagt, morgen bin ich zurück und bin bis jetzt noch nicht zurückgekommen.
Auch Michel Platini darf im Herbst 2015 auf einmal nicht mehr im Fußball aktiv sein. Der große Favorit auf die FIFA-Präsidentschaft, kaltgestellt, mitten im Wahlkampf. 90 Tage Sperre, wenn es dabei bleibt, könnte Platini gerade noch so an der Wahl teilnehmen. Aber es könnten auch noch 45 Tage obendrauf kommen. Und dann hätte die UEFA auf einmal keinen Kandidaten mehr. Das wollen die mächtigen europäischen Nationalverbände nicht riskieren. Es braucht also einen Ersatz. Gut, dass man einen Generalsekretär hat. Kurz vor Ende der Frist kündigt Gianni Infantino seine Kandidatur an. Ich bin an diesem Tag in Dänemark bei Play the Game, einer großen Sportkonferenz in Aarhus. Dort treffe ich Jesper Möller, damals wie heute Präsident des dänischen Fußballverbands.
I'm also happy with Mr. Infantino.
Ich bin auch glücklich mit Herrn Infantino. Ich kenne ihn. Ich denke, es ist okay. Aber ich bin wirklich glücklich über diesen Plan B, weil es sehr wichtig ist, dass auch die UEFA als eine der großen Konföderationen einen Kandidaten hat, komme was wolle.
Plan B ist also das Wort. Ersatzlösung. Platzhalterkandidat. Zumindest so lange, bis Platini zurück ist. So wird Infantino verkauft. So verkauft er sich auch selbst. Die Vorwürfe, dass Infantino mit einer Intrige hinter der Sperre von Blatter und Platini stecken könnte, sie liegen da noch in der Zukunft. Anfang November sagt Infantino in einem Interview mit der italienischen Zeitung Gazzetta dello Sport, Platini ist mein Präsident. Ich arbeite seit 9 Jahren mit ihm zusammen. Ich werde nicht gegen Michel antreten, wenn er kandidiert. Dann werde ich mich zurückziehen. Das ist das Prinzip der Loyalität. Aber kurz vor Weihnachten entscheidet die FIFA-Ethikkommission, die Sperre von Platini wird verlängert. Er darf nicht kandidieren. Jetzt also ist Gianni Infantino der Kandidat der Europäer. Vor ein paar Monaten musste er noch um seinen Job zittern. Jetzt hat er gute Chancen auf das höchste Amt im Weltfußball. Infantino ist aber nicht der einzige Kandidat. 4 andere Funktionäre werden zur Wahl zugelassen. Es gibt also zum ersten Mal seit langer, langer Zeit einen richtigen FIFA-Wahlkampf. Die Entscheidung trifft der Kongress, also die Vollversammlung der 211 Mitgliedsverbände der FIFA. Aber wie überzeugt man diese Verbände und wie sichert man sich die Macht in diesem System? Damit hat sich mein Kollege Maxi Rieger schon vor ein paar Jahren mal genauer befasst. Und er hat mit dem Präsidenten des Fußballverbands von Aruba gesprochen. Maxi, warum Aruba? Wolltest du einfach mal eine schöne Dienstreise machen?
Also es wäre schön gewesen, nach Aruba zu fliegen in die Karibik, aber nein, ich bin da nicht hingeflogen. Das ist ein bisschen weit weg vor der Küste Südamerikas. Es wurde am Ende nur ein Videocall mit Egbert Lackle. Das ist der Präsident des dortigen Fußballverbandes seit 2021. Und warum ich mit ihm gesprochen habe, das war eigentlich nur Zufall. Ich hatte eine ganze Menge von Kleinverbänden angefragt, weil die eben in der FIFA so viel Macht haben und die Wahlen entscheiden. Und ich wollte mal mit jemandem sprechen. Und Egbert Lackle war einfach der Einzige, der sich zurückgemeldet hat.
Warum sind denn diese kleinen Verbände so verdammt wichtig?
Das liegt daran, dass es innerhalb der FIFA das Prinzip gibt, One Nation, One Vote. Also egal wie groß der Verband ist, auf dem Kongress hat jeder eine Stimme. Die Stimme von Aruba zählt genauso viel wie die von Deutschland. Obwohl auf Aruba nur 2500 Menschen Fußball spielen, bei einer Einwohnerzahl von 100.000. Also das ist in etwa so, als ob Wolfsburg oder Tübingen eine Nationalmannschaft hätten und dann über den FIFA-Präsidenten mitbestimmen dürften. Und von solchen Verbänden gibt es eben unter den 211 in der FIFA doch schon eine ganze Menge.
Aber wie war das noch in Episode 1? Es gibt bei der FIFA genau drei Sachen, die wichtig sind. Geld, Geld und nochmal Geld. Ja. Geht das hier auch?
Genau, du hast das Prinzip FIFA verstanden. Und aus Sicht von Egbert Lackle macht es eben deswegen auch Sinn, danach zu gucken, ja, welcher Präsident verspricht denn das meiste Geld?
As a small football country, we don't have a large market. So it's not like Germany, where you have this large market. Not only in players, but also economically.
Als kleine Fußballnation haben wir keinen großen Markt, anders als Deutschland. Sowohl was Spieler angeht, als auch wirtschaftlich. Das haben wir nicht. Wir sind zu 90% von FIFA-Geldern abhängig.
So we rely like for 90% on the income from FIFA.
Und diese Gelder, die fließen auch, seit Infantino im Amt ist, sind 16 Millionen Dollar von der FIFA nach Aruba geflossen. Und das ist für so einen kleinen Verband natürlich eine Menge Geld.
Das heißt, wer bei so einem Wahlkampf am Ende das meiste Geld verspricht, der wird automatisch FIFA-Präsident.
Es ist jetzt vielleicht ein bisschen verkürzt, aber ja, im Prinzip schon. Wer garantieren kann, dass diese ganzen kleinen Nationalverbände diese hohen Summen von der FIFA bekommen, der hat, ich sag mal, gute Chancen, FIFA-Präsident zu werden.
You can give an interpretation like buying votes.
Man kann das als eine Art Stimmenkauf interpretieren, aber es ist kein Stimmenkauf. Natürlich erhöht das die Unterstützung, aber die FIFA hat die Vorgaben verschärft, die wir erfüllen müssen, um das Geld zu erhalten.
For this financial support.
Denn das ist natürlich eine große Gefahr in dem System. Irgendwann sind alle Fußballplätze mal gebaut und dann freuen sich vielleicht ein paar der Funktionäre über das viele Geld. Die FIFA sagt, dass sie das natürlich kontrolliert, dass das Geld trotzdem richtig verwendet wird. Aber es gibt eben in diesem System keinen Anreiz für den FIFA-Präsidenten, da jetzt ganz genau hinzuschauen. Denn das könnte ja bei der nächsten Wahl Stimmen kosten.
FIFA-Wahlkampf für Dummies. Danke, Maxi.
Immer gerne.
Okay, also Gianni Infantino wird am Ende genau das versprechen, was uns Maxi gerade erklärt hat. Mehr Geld für die Nationalverbände dieser Welt. Aber es könnte sein, dass er sich nicht darauf verlassen will, dass das auch wirklich reicht, um am Ende FIFA-Präsident zu werden. Es gibt ein Detail von Infantinos Wahlkampf, das ganz lange nicht bekannt ist. Erst Thomas und seine Kollegen von der Süddeutschen Zeitung haben es ans Licht gebracht. Jahre später, da ist Infantino schon längst Präsident. Es geht um einen Flug am 6. Oktober 2015. An diesem Tag, an diesem 6. Oktober, fliegt Infantino von Genf nach New York und zwei Tage später schon wieder zurück. Thomas, warum ist dieser Flug wichtig?
Ja, weil es eigentlich allein um die Frage geht, was macht der Generalsekretär der UEFA in dieser aufgewühlten Zeit, damals für nicht mal 48 Stunden tatsächlich in New York, im Epizentrum der FIFA-Gate-Affäre, wo also die Justizbehörden die Ermittlungen sitzen, wo die Ermittler selber sitzen, wo eine Grand Jury ins Leben gerufen worden ist. Und jetzt fliegt er mal kurz in den Big Apple, der Generalsekretär, der nur zuständig für Europa ist und eben gerade nicht für die USA. Also ging er joggen im Central Park oder hat er da eine ganz, ganz wichtige Sache zu erledigen gehabt?
Und was sagt er selbst, warum er da war?
Offiziell wurde diese kurze Flugreise begründet mit der Teilnahme einer Sitzung bei einer Agentur, mit der die UEFA tatsächlich zusammengearbeitet hat. Zu diesem Treffen soll Infantino gereist sein, laut UEFA-Unterlagen von damals. Tatsächlich ist es aber so, ich habe das Sitzungsprotokoll einsehen können und daraus geht hervor, dass das Treffen allerdings am Tag oder zwei Tage vor dieser Flugreise stattgefunden hat. Und zwar ganz einfach am Computer als Videokonferenz. Also nachweislich wird hier ein Treffen angegeben, das es gar nicht gab.
Also ihr habt ihn einfach der Lüge überführt. Klingt ja schon irgendwie verdächtig. Und wir wissen ja, er ist abgehoben in die USA. Die große Frage natürlich, warum? In New York laufen die FIFA-Gate-Ermittlungen und da geraten nicht nur die FIFA-Funktionäre ins Visier, sondern auch Funktionäre von südamerikanischen Verbänden. Und Gianni Infantino hat in seiner Zeit bei der UEFA selbst viele Verträge unterzeichnet, auch mit Akteuren aus Südamerika.
Dann liegt natürlich auf der Hand, dass da mal vorgefühlt worden ist, kann die Affäre vielleicht auch noch Herrn Infantino erreichen. Und natürlich auch, dass man sich mal vorstellt, ob man sich jetzt selber vorstellt oder ob man hinzitiert wird, kann man ja offen lassen, um mal auf den Zahn zu fühlen, diesem Kandidaten, wie der eigentlich so drauf ist, was er so alles vorhat. Also das ist zumindest eine sehr wahrscheinliche Version, weil ansonsten bleibt tatsächlich eigentlich nur übrig, dass er mal einen Tag lang joggen wollte im Central Park. Und das glaubt natürlich kein Mensch.
Aber lass uns das mal genau durchdenken. Wenn ich vermute, dass vielleicht gegen mich selbst ermittelt wird, Dann halte ich mich doch möglichst weit weg von den Ermittlern und fliege nicht auch noch extra in die Stadt zu ihnen, oder?
Es spricht für irgendeine Art von Agreement, Sondierung zwischen diesen beiden Parteien.
Was sagt er denn eigentlich selbst dazu?
Infantino hat es bestritten. Er kann sich gar nicht erinnern, dass er dahin geflogen ist. Und so eine Aktion sowieso und sinngemäß, was die da irgendwo in der Buchhaltung und im Reisebereich sich da vielleicht zusammenformuliert haben, entzieht sich seiner Kenntnis. Also er hat keinerlei Erinnerung, dass er in den USA damals gewesen ist und was auch immer da gewesen sein könnte.
Ja, was man in so einer Situation dann wohl zu sagen hat, wenn man nichts sagen möchte. Okay, wir wollen aber trotzdem nochmal zusammenfassen, wie ein Masterplan von Infantino ausgesehen haben könnte, nach all den Indizien, die wir jetzt gesammelt haben. Also, im Mai gibt es die Razzia in Zürich. FIFA-Funktionäre werden verhaftet. Ein paar Tage später kündigt Blatter dann seinen Rückzug an. Anfang Juli trifft sich ein Vertrauter von Gianni Infantino mit dem Schweizer Bundesanwalt, der daraufhin kurz danach Ermittlungen gegen Blatter einleitet, wegen einer Zahlung zwischen Blatter und Platini. Beide werden daraufhin von der FIFA-Ethikkommission suspendiert und auf einmal ist der Weg frei für Gianni Infantino bis zur FIFA-Spitze. Was er dafür aber noch braucht, ist die Rückendeckung aus den USA. Und die sichert er sich ausgerechnet einen Tag vor der Suspendierung der zwei während eines ominösen Trips in die USA nach New York. Wenn sich das wirklich so abgespielt hat, dann kann man wohl sagen, Infantino hat das System FIFA gedribbelt wie Maradona zu seinen besten Zeiten. Jetzt muss nur noch die Krönung erfolgen. 9 Monate nach den Razzien im Borolac kommt die Fußballwelt wieder in Zürich zusammen. Diesmal gibt es keine Verhaftungen vor dem FIFA-Kongress. Delegierte aus mehr als 200 Fußballverbänden versammeln sich im Züricher Hallenstadion. Sie sitzen in langen Sitzreihen nebeneinander, die Flagge von ihrem Land vor sich und sie blicken nach vorne. Auf eine große Leinwand, darunter auf einem Podium, Mitglieder des Exekutivkomitees samt Interimspräsident Issa Hayatou. Mit im Saal als Beobachter Thomas Kistner. Thomas, wie hast du die Stimmung an diesem besonderen Kongresstag erlebt?
Extrem aufgewühlt, auch in den Tagen zuvor, weil sich neue Lager gebildet hatten und weil irgendwie keiner keinem vertraut hat. Und es grundsätzlich nur klar war, dass sich das Ganze zwischen Infantino und Scheich Salman entscheiden werden muss. Es hat geknistert.
Gianni Infantino gegen Scheich Salman. Das ist an diesem Tag der Zweikampf, auch wenn insgesamt 5 Präsidentschaftskandidaten in der ersten Reihe sitzen. Alle dürfen sich 15 Minuten lang vorstellen. Ich weiß noch sehr genau, dass wir in der Redaktion im Kölner Funkhaus den ganzen Tag den Livestream verfolgt haben und uns sehr genau auch die Reden der Kandidaten angehört haben. Kleines Erwartungsmanagement. Wer jetzt in diesen Vorstellungsreden große Rhetorik erwartet, der wird enttäuscht werden. Es sind immer noch Fußballfunktionäre, die hier reden. Salman legt vor. Er spricht davon, den Abstand zwischen den kleinen und den großen Nationen zu verringern. Ihr erinnert euch, wieso das so wichtig ist. Aber dann sagt er auch sowas.
We have to act responsible.
Wir müssen verantwortungsvoll handeln. Nicht nur als Exekutivkomitee, sondern auch die Konföderationen und die nationalen Verbände. Um das zu tun, was für die gesamte FIFA am besten ist. Denn ich bin nicht bereit, die Zukunft der FIFA nur aus wahltaktischen Gründen aufs Spiel zu setzen. Ich halte es für wichtig, dass wir dafür sorgen, dass diese Organisation verantwortungsbewusst geführt wird. Und das ist unsere Pflicht.
Das klingt vernünftig. Vielleicht zu vernünftig. Salman hat auch noch ein ganz anderes Problem. Es gibt Vorwürfe, schwere Vorwürfe, dass er bei der Niederschlagung von Protesten in seinem Heimatland Bahrain eine Rolle gespielt haben könnte. Nick McGeehan von der Menschenrechtsorganisation Fair Square hat deshalb große Bedenken.
Salman war in einige schreckliche Menschenrechtsverletzungen in Bahrain verwickelt. Deshalb haben wir uns tatsächlich intensiv dafür eingesetzt, dass er nicht zum FIFA-Präsidenten gewählt wird.
Nach Salman dann betritt Gianni Infantino die FIFA-Bühne. Er wirkt selbstsicher. Innerhalb der ersten 2 Minuten wechselt er spielend. Von Englisch zu Italienisch, dann Deutsch, Französisch, Spanisch und wieder zurück zu Englisch. Er berichtet von seinen Erfahrungen auf der Wahlkampfreise, hat über alle Kontinente etwas Nettes zu sagen. Nach 10 Minuten kommt er aber zum entscheidenden Teil seiner Rede. Zum Geld.
In den vergangenen 7 Jahren, in Zeiten einer Finanzkrise, sind die Einnahmen der UEFA um fast das Dreifache gestiegen. Und auch die Geldzahlungen an die Verbände wurden sehr, sehr deutlich angehoben.
Und falls dieser Wink mit dem Zaunfall nicht reicht, dann wird Infantino eben noch konkreter.
Das Geld der FIFA ist euer Geld. Es ist nicht das Geld des FIFA-Präsidenten. Es ist euer Geld. Ihr seid die nationalen Verbände. Und das Geld der FIFA muss für die Entwicklung des Fußballs dienen und für nichts anderes.
Anders als Salman hat Infantino keine Angst davor, den Verbänden mehr Geld zu versprechen. Es ist das einzige Mal an diesem Tag, dass es so etwas wie Szenenapplaus bei einer Bewerbungsrede gibt. Dann dürfen die Delegierten endlich abstimmen. Es dauert ewig. Irgendwann steht dann das Ergebnis des ersten Wahlgangs fest.
Wir haben jetzt die Ergebnisse des ersten Wahlgangs. Gültige Stimmen, Prinz Ali 27. Für Scheich Salman 85. Für Jérôme Champagne 7 Stimmen. Für Gianni Infantino 88. Damit ist niemand gewählt.
Infantino 88, Salman 85. So knapp ist es bei einer Präsidentschaftswahl lange nicht mehr zugegangen. Keiner erreicht die erforderliche Mehrheit. Ein zweiter Wahlgang muss also her. Spannend sind dabei vor allem die 27 Stimmen für Prinz Ali auf Rang 3. Wer diese Stimmen jetzt gewinnen kann, Salman oder Infantino, der hat die Mehrheit sicher. Thomas sitzt damals auf der Empore des Hallenstadions, überblickt das Geschehen und sieht etwas Bemerkenswertes.
Jetzt hat sie in der Pause ergeben, dass sich Sunil Gulati, das ist der damalige Vertreter der Vereinigten Staaten im Vorstand der FIFA, zu Prinz Ali begeben hatte und massiv auf ihn eingeredet hatte. Prinzessin Haya war auch dabei, die Schwester von Prinz Ali. Und die beiden haben also auf den guten Prinzen eingeredet, wie auf einen lahmen Gaul, haben ihm klargemacht, wie später zu erfahren war von damaligen Teilnehmern, die näher dran waren, das ist also auch teilweise Wortwetz mitgekriegt hatten, dass seine Leute jetzt liefern müssen für Infantino.
Was genau besprochen bzw. versprochen wird, das wissen wir natürlich nicht. Aber auf jeden Fall findet auf offener Bühne ein Stimmengeschacher statt. Und der US-Vertreter Sunil Gulati spielt den Königsmacher für Infantino. Mit Erfolg. Mehr als 5 Stunden nach Kongressbeginn steht das Ergebnis fest.
Die Zahl der Stimmen für Scheich Salman 88. Für Jérôme Champagne 0. Zahl der Stimmen für Gianni Infantino 115.
Gianni Infantino ist am Ziel. Er ist FIFA-Präsident.
Uff.
Und er spricht sofort präsidial.
I want to work with all of you together.
Ich möchte mit euch allen zusammenarbeiten, um eine neue Ära in der FIFA zu beginnen. Eine Ära, in der wir wieder den Fußball in den Mittelpunkt stellen.
Die Zeiten der Krise sind vorbei, sagt Infantino dann noch. Thomas, hattest du denn das Gefühl, jetzt ändert sich was bei der FIFA?
Ich war ein bisschen hin und her gerissen. Also zum einen war der Eindruck schon der, auch bei mir, dass die FIFA an einem Punkt angekommen ist, wo man sagen kann, es kann gar nicht mehr schlimmer werden, es kann nur besser werden. Was ihn selber anging, war ich da schon skeptisch, denn auch die UEFA, die faktisch ja unter seiner Regie in der Platini-Zeit, Platini war der Grüß August, der hat nicht viele wirkliche sportpolitische Entscheidungen getroffen. Ne? Den Laden geführt hat im Daily Business natürlich Infantino, hochfleißig an allen Fronten unterwegs und so, gab es da natürlich schon Verwerfungen, über die wir damals auch berichtet hatten. Also er war nicht sauber in der Art, dass man gesagt hat, okay, hier kommt ein völlig unbelasteter Funktionär, also aus meiner Sicht. Aber dass dieser gewaltige Augiasstall noch größer werden könnte, das hat man sich eigentlich da auch nicht vorstellen können.
Also auch Thomas hat schon die ersten Zweifel an diesem Neuaufbruch der FIFA. In der Praxis wird tatsächlich Infantino die Macht sehr schnell an sich reißen und nie wieder loslassen. Die FIFA wird in den kommenden Jahren eine Autokratie bleiben und mit Autokraten beste Geschäfte machen. Die FIFA-Kratie, sie wird Realität.
Es ist nicht der Titel, der zählt, sondern die Macht, die er dir gibt. Und was nützt dir die Macht, wenn du sie nicht missbrauchst?
Wie Infantino das macht, das hört ihr in der nächsten Folge samt geheimen Mitschnitten aus FIFA-Sitzungen.
I did not accept this proposal. It was a proposal which I found insulting.
Das war Behind the Games, Gianni Infantino. Folge 2, Abgehoben. Den Podcast findet ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, teilt die Folge und schickt uns auch euer Feedback an behindthegames@deutschlandfunk.de. Ein Podcast von Maxi Rieger und mir, Matthias Friebe. Recherche: Thomas Kistner, Maxi Rieger und Matthias Friebe. Head-Autor: Maxi Rieger. Redaktionelle Mitarbeit: Olivia Gerstenberger, Arne Lichtenberg, Khaled Naha, Viktoria Reit, Lukas Thiele, Julian Tilders, Sebastian Trepper. Sounddesign, Musikauswahl und Produktion: Uwe Bräunig. Redaktion: Astrid Ravohl und Marina Schweizer. Grafik: Uta Oettel. Und ein besonderer Dank an Taina Grünzig. Eine Deutschlandfunkproduktion 2026.